angesagt. 4 Kerzen, die wir angezündet haben. 4 Sonntage, über die wir dann so ein bisschen nachgedacht haben. Was Advent ausmacht, Ankunft. Da ist einer angekommen, Jesus. Wir werden das wieder feiern in besonderer Weise übermorgen. Dieser Jesus wird wiederkommen und das erwarten wir. Damit rechnen wir. Ich sage jetzt so einfach wir, vielleicht nicht alle, aber ich rechne damit, Jesus kommt wieder. Und Advent hat dann diese Dimension, die wir gerade gesungen haben, dass da auch ein lebendiger Gott ankommen will in der Gegenwart. Er ist gekommen in Jesus als Kind in der Krippe. Er wird wiederkommen auf einem weißen Pferd, um sein Reich aufzurichten. Und heute ist er gegenwärtig durch seinen Geist und möchte reinkommen und ankommen in unserem Leben. In der letzten Strophe hieß das gerade, wir haben ein Herz und das soll so sein wie eine Krippe. Ist das nicht großartig, dieser Gott, der deutlich macht in dieser Krippe, er kommt in jede Welt rein, egal wie dreckig sie ist. Er kommt in unser Leben rein, egal wo wir hängen. Und möchte sein Leben da reinbringen. Advent. Frage, ist er bei dir angekommen? Ich habe gerade gesehen, diese ganzen Lichter, die hier stehen. Wenn es jetzt um unser Leben geht, brennt in unserem Herz dieses Licht der Gegenwart Jesu? Also wenn ich jetzt von hier oben euch runter schaue, dann würde ich das genauso sehen wie hier. Überall brennt was. Jesus gegenwärtig. Ich wünschte mir das. Ich bete dafür. Ich habe gemerkt, diese Leute, die das Kirchenjahr damals initiiert haben, die haben sich was dabei gedacht, dass man 4 Adventssonntage hat. Und die haben jeden Adventssonntag unter ein besonderes Thema gestellt. Also an jedem Sonntag leuchtete ein Licht auf unter einem besonderen Thema. Und unsere Wochensprüche machen das auch so ein wenig deutlich. Der erste Advent hatte das Thema, dass der König und der Herr, der Herrscher, der rechtmäßige Herrscher kommt. Das Wort aus Sacharja war damals das Leitwort. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich sagte gerade, er wird wiederkommen, sichtbar. Und er wird sein Reich aufrichten. Und jedes Knie wird sich einmal vor Jesus beugen. Wir gehören zu denen, die heute schon ihre Knie beugen. Vor dem, der gekommen ist in Jesus als Kind in der Krippe, als rechtmäßiger König, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Jesus hat damals gesagt, als er zum ersten Mal auf diese Welt kam, dass er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, damit ihr mir dient, sondern ich bin gekommen und ich bin heute hier, um dir zu dienen. Als Heiland, als Erlöser, wir haben gerade gesungen, als Befreier. Und das ist das Thema eigentlich des zweiten Advents. Der kommende Erlöser, das Wort, das Leitwort war aus Lukas 21, seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Nein, unser Hauptproblem ist nicht der Klimawandel, auch wenn man manchmal so den Eindruck hat. Unser Hauptproblem ist nicht die Umweltverschmutzung da draußen, unser Hauptproblem ist die Umweltverschmutzung in unseren Herzen. Unser Hauptproblem ist Sünde und Schuld, ist, dass wir es dem Feind, dem Teufel, dem Diabolos erlaubt haben, unser Leben in den Griff zu bekommen. Und Jesus ist genau an diese Stelle gekommen, um uns zu befreien aus diesem Klammergriff, um uns zu erlösen von Sünde und Schuld, um uns zu heilen von all dem, was Sünde kaputt so gemacht hat. Zweiter Advent. Und das möchte jetzt Wirklichkeit werden in unserem Leben heute. Jesus sagt, er möchte nicht nur in der Ewigkeit auf uns warten und uns holen, sondern er ist heute hier und möchte heute schon mit uns unterwegs sein. Und deswegen ist der dritte Advent, der das Licht aufleuchtet unter dem Thema Johannes, der Täufer, der Wegbereiter. Er hat gesagt, bereitet dem Herrn den Weg. Das war auch das Losungswort für diesen Wochenspruch. Bereitet dem Herrn den Weg. Das heißt, seid jetzt offen dafür, ganz konkret, seid offen dafür, dass Jesus rein darf in euer Leben und zwar als König. Sei offen dafür, dass Jesus rein darf in dein Leben als der rechtmäßige Herrscher deines Lebens. Und du wirst erleben, dass er der Befreier ist, dass er der Heiler ist. Lässt du dich drauf ein? Lässt du ihn rein? Lässt du ihn ran an die wunden Stellen, an die dunklen Stellen deiner Seele? Dann ist eigentlich der vierte Advent die logische Konsequenz. Das, was wir heute feiern, hat diesen Grundaspekt der Freude. Wenn Jesus drin ist in deinem Leben, als König, als Herr, als Erlöser, als Befreier, dann bricht was auf. Dann kommt Leben in dein Leben. Dann führt er dich aus der Enge in die Weite. Und gibt deinem Leben einen ganz neuen Horizont. Deswegen lautet dieser Wochenspruch, wir haben ihn gerade schon gehört, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Karin hat mit Recht gesagt, es ist eine Wiederholung hier. Ne? Paulus arbeitet mit Wiederholungen. Deswegen scheue ich mich nicht, mit Wiederholungen jetzt zu arbeiten. Viele an das zu erinnern, was wir schon wissen. Aber was manchmal so wenig aufleuchtet in unseren Herzen. Je nachdem, welche Bibelübersetzung man liest, hat man den Eindruck, wenn er sagt, der Herr ist nahe, darum freu dich, er meint diese zeitliche Abfolge. Also es dauert gar nicht mehr lange, dann kommt Jesus wieder. Dann müssten wir jetzt sagen, oh Paulus, du hast dich umsonst gefreut. Du hast es nicht erlebt. Und da sind schon 2000 Jahre fast ins Land gegangen. Also du hast deine Freude auf einen Irrglauben gesetzt. Ne? Ich glaube, dass Paulus nicht zuerst diese zeitliche Dimension im Blick hatte, sondern er die erfahrbare Gegenwart Jesu in seinem Alltag. Er sagt, freut euch alle Wege, weil auf allen Wegen Jesus mit euch ist, wenn ihr Kinder Gottes seid. Und als er das geschrieben hat, war er im Gefängnis. 24 Stunden angekettet an einen römischen Soldaten. Das war nicht das Umfeld, wo Freude aufkommt von Natur. Aber in diesem Philipperbrief, den er dann geschrieben hat, taucht dieses Thema Freude immer wieder auf und er macht deutlich, Jesus fasziniert ihn. Jesus hat dafür gesorgt, dass er sein Leben neu bewertet hat. Das, was ihm früher wichtig war, zählt nicht mehr. Er macht deutlich, Jesus ist die Sehnsucht seines Lebens und er wünschte sich zu sterben. Weil er sagt, all das, was ich loslasse hier auf dieser Welt, ist gar nicht zu vergleichen, was ich bekomme, wenn ich jetzt Jesus begegne. Wow. Aber er entscheidet sich dafür zu leben, weil er sagt, ich möchte euch dienen. Ich möchte euch etwas davon deutlich machen, wie wirklich, wie real Jesus ist. Deswegen freut euch in dem Herrn alle Wege, nicht weil alle Wege so toll sind, sondern weil ihr auf diesen Wegen die Gegenwart Jesu erleben könnt. Schmecken und sehen, fühlen, dass Jesus das Loch in eurer Seele füllt. Dass Jesus euch eine Zukunft eröffnet, wo wir, glaube ich, wenig begriffen haben, was da auf uns zukommt. Darum können sich Leute freuen, die vielleicht arbeitslos sind, schon sehr lange. Darum können sich Leute freuen, die krank sind. Kann man sich dann freuen? Zerbrochene Beziehungen. Kann man sich dann freuen? Ich dachte auch, bin ich der Richtige, über Freude zu reden? Ja, diese Freude, ja. Weil Jesus eine Freude durch seine Gegenwart in unser Leben hineinbringt, die die Dimension der Freude dieser Welt sprengt. Es geht wirklich um die Gegenwart Gottes, die es möglich macht, sich auf schweren Wegen zu freuen. Wir haben das gerade in dem Lied gesungen, mit den Hirten will ich gehen. Und wir machen die Wiederholung, die wir ja schon weithin kennen. Wie war das mit den Hirten? Die Hirten, die damals von den Engeln überrascht wurden bei der Arbeit in der Nacht. Und ich wiederhole mich gerne, die Hirten waren damals soziale Randgruppe. Die hatten ihre Ehrenrechte verloren, weil sie sagten, Hirten sind chronische Diebe, Lügner und die durften auch nicht vor Gericht Zeugen sein. Weil sie sagte, den kannst du sowieso nicht glauben. Das waren Leute, die hatten Dreck am Stecken. Und die werden in der Nacht überrascht von den Engeln. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch ein bisschen Freude, also gar nicht so schlecht, was ich euch sagen könnte. Mega steht da im Griechischen, mega Freude. Bam! Hammerfreude, die allem Volk widerfahren wird, nicht nur euch, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Euch ist heute der König geboren, der Herrscher, der über euer Leben regieren möchte. Euch ist der Heiland, der Erlöser, der Befreier geboren. Und wie werdet ihr ihn erkennen? Was ist das Zeichen dieses Königs? Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Okay, die Hemmschwelle, die Hürde ist sehr gering, ne? Hirten und Stall, Hirten und Futterkrippe, das geht. Hirten und Tempel oder Hirten und Königspalast wäre schwierig. Deswegen machen sie sich auf. Und da der Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem. Sehen, spüren, erfahren, uns darauf einlassen, nicht nur theologisch drüber nachdenken. Lasst uns gehen und sehen die Geschichte, die da geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und dann machen die sich auf die Socken. Und sie kamen eilend. Na, da wurde nicht gewartet. Lass uns mal eine Nacht drüber schlafen. Euch ist heute der Heiland geboren. Jesus ist heute hier und er möchte rein in dein Leben, wenn er da noch nicht drin ist. Und er lädt dich ein, sich auf eine Beziehung einzulassen, die den Grundton deines Herzens verändert. Wo du nicht mehr fixiert bist auf die negativen Dinge deines Lebens, sondern fixiert bist auf den, der dein Leben neu macht. Und da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches ihnen von diesem Kind gesagt war, und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ihr Status hatte sich nicht geändert, ihr Alltag hatte sich nicht geändert. Es hatte sich nicht viel in ihrem Leben geändert, außer die Begegnung mit dem König in den Windeln gewickelt. Glaubst du, dass Jesus sie angelächelt hat? Babys können ja so süß lächeln. Die gewinnen dich. Bei meinen Enkeln war das immer so. Bei meinen Kindern auch. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, Gott sagt an vielen Stellen, dass er sich freut über uns. Und ich bin mir sicher, als er sich aufgemacht hat aus Liebe zu uns, weil er mit uns zusammen sein will und diesen Weg wählte, als Baby zu kommen, damit keiner Angst hat vor ihm. Ich bin mir sicher, er hat sie angelächelt und hat ihnen deutlich gemacht, ich bin hier, ich bin für euch hier und ich freue mich über euch und ich möchte mit euch zusammen sein. Und das hat ihre Herzen berührt. Und das hat ihr Leben verändert, dass sie nach Hause gingen und plötzlich zu Verkündigern wurden. Die, die derbe Sprüche losließen, wurden plötzlich zu Predigern, voller Freude, die Gott lobten. Darum geht's. Nicht nur am vierten Advent. Und wir wiederholen uns. Wir wissen noch, was Karin dazu gesagt hat. Es ist eine Willenssache. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, in der Gemeinschaft mit Gott, mein Heil. Wenn wir die Verse davor lesen, das Kapitel 3 ist ein Bericht über Gericht, das Gott ankündigt, schlimmes Gericht, da laufen ganz gruselige Dinge, der Habakuk dann Folgendes sagt. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Körperlich war der runter. Psychisch war er am Boden. Also keine Freudensituation. Von seinem Umfeld, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten, auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafen und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch, ich will jubeln, ich will mich freuen des Herrn. Merkt ihr? Es geht nicht um die Umstände, in denen du drinnen steckst, sondern es geht darum zu entdecken, dass in diesen Umständen Gott gegenwärtig ist. und dich reinziehen möchte in eine lebensverändernde Beziehung, die den Grundton deiner Seele, den Grundton deines Herzens verändert. Willst du diese Freude, die Gott schenken will, drückt er dir nicht auf ohne deinen Willen, sondern er sucht Menschen, die wollen. Und das ist etwas, was auch die Leute im Alten Testament immer wieder erfahren haben. Ich nehme euch ein, gebe euch nochmal ein Wort. Erster Advent habe ich darüber gepredigt, Psalm 16, Vers 11, wo David sagt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, ist Freude die Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand auf ewig, zeitlos, auf ewig bereit. Mega Freude, die Fülle. Was ist Fülle? Voll. Voller geht's nicht. Da, wo Gott ist, ist Freude voll. Mega. Und du möchtest mir einen Weg zeigen, dass ich ganz gleich, wo ich stecke, in der Begegnung mit dir voll werde. Mit mega Freude über dein Heil, über deine Gegenwart, über deine Liebe. Und das hat Auswirkungen für den Körper. Denn der Herr ist meine Kraft. Dann ist Freude die Stärke am Herrn. Ne? Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Da, wo ich drin stecke, da bleibe ich da nicht hocken. Ich werde vital und komme in Bewegung. Ich wünschte mir, dass Weihnachten 2019 wir überrascht werden von einem Gott, der mehr für uns hat, als wir glauben. Dass da mehr Freude drin steckt, als man uns ansieht. Denn lass uns ehrlich sein, man sieht nicht so viel Freude. Und das hat mit Ostwestfalen jetzt nichts zu tun. Das könnten wir aus Rheinland gehen. Die Freude siehst du vielleicht nur in Karneval. Aber diese Freude über den Herrn, die müsste eigentlich aus den Knopflöchern rauskommen, ne? Diese Freude über Zukunft, über Hoffnung, die auf uns wartet, müsste ausstrahlen, ansteckend sein. Wie kann das werden? Rezept oder Drei-Schritte-Programm gibt's leider nicht so ganz einfach. Ich habe es dennoch probiert, nicht als jetzt ein Rezept, das man einfach jetzt so macht, sondern nur als Dinge, die ich selber versuche gerade einzuüben. Und das Erste, was mir wirklich wichtig ist, nicht der Herr ist nahe freudig, mach dir seine Gegenwart bewusst. Die Zeit reicht nicht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist uns immer wieder davon berichtet, durch Jesus hat Gott diese Welt gemacht. Durch Jesus erhält Gott diese Welt. Und als der Apostel Paulus im Gespräch ist mit den Philosophen in Athen, da sagt er, keinem von uns ist Gott ferne. Ich zitiere mal nach der Neuen Genfer. Er ist ja keinem von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Jeder Mensch auf dieser Welt ist durchdrungen von der Gegenwart Jesu. Den ist das nur nicht bewusst. Ich glaube, wir denken zu klein von Jesus. David sagt im Psalm 139, egal wo ich hinginge in dieser Welt, er wäre da. Weil ich durchdrungen bin von seiner Gegenwart. Und Menschen, die dafür wach werden, die dafür ein Bewusstsein bekommen, die werden sich darüber dann auch nicht erschrecken, weil sie sagen, er ist da als mein Herrscher, als mein König, als mein Erlöser. Und Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Auf all euren Wegen, egal wo ihr heute Morgen drin steckt. Wenn ich mir das bewusst mache und diese Realität reinnehme in mein Leben, dann werde ich unabhängiger von meinen Umständen. Deswegen ist der nächste Schritt eine ganz logische Folge, wenn ich mir dieser Tatsache bewusst bin, ich bin verbunden mit Jesus, Jesus ist da, bin durchdrungen von ihm, dann möchte ich das jetzt auch fokussieren. Mein Problem ist immer, dass ich in den Situationen meines Alltags mich auf das fokussiere, was gerade so schlecht läuft. Und dann ist der schwarze Fleck an der Wand und ich sehe ihn. Und ich denke drüber nach, warum ist da dieser Fleck? Und ich kriege das viele Weiße drumherum nicht mehr mit. Und wenn die Probleme in meinem Leben sind, dann bin ich drauf fokussiert. Und dann haben sie dieses Potenzial, mich runterzuziehen, mich zu blockieren in meinem Denken. Und unsere Beter im Alten Testament, die Psalmisten und Paulus, Habakuk, die sagen, Leute, ihr trefft eine Entscheidung, euren Blick bewusst auf Jesus zu richten. Jetzt habe ich früher mal gedacht, ich gucke jetzt auf Jesus, weil er ist der Herrscher und der löst jetzt mein Problem. Wenn du dieses Ziel damit verfolgst, kannst du eine Enttäuschung erleben. Weil Gott uns einlädt, auf Jesus zu schauen, nicht damit wir sofort die Probleme gelöst bekommen, sondern auf Jesus zu schauen, um uns inmitten unserer Probleme über Jesus zu freuen. Das ist ein Unterschied. Gott sagt, weißt du, was Anbetung ist? Wenn ich dir wichtiger werde als alles andere in deinem Leben, wenn du merkst, in Gott habe ich alles, was ich brauche und ich lasse mir an ihm genügen und ich bete ihn an, ich freue mich über ihn, auch wenn mein Leben vielleicht das Chaos ist. Das ist Anbetung. Und damit verherrlichst du Gott, wenn den Leuten merken, du hast trotzdem Freude, auch wenn dein Leben eigentlich wenig Grund zur Freude ausstrahlt. Gott ist mehr als das und ist Realität und Wirklichkeit, die erfahrbar ist. Darum schaut auf Jesus, nicht sofort, um die Lösung eurer Probleme zu erwarten. Natürlich löst er Probleme. Aber es geht erstmal darum, dass du dich über Jesus freust, auch wenn er die Probleme nicht sofort löst. Sind wir dabei? Psalm 16 nochmal. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Und es hat sogar körperliche, physische Auswirkungen. Mein Leib wird sicher wohnen. Ich glaube, wir sind im Blick auf Jesus ein bisschen blind. Wir sehen zu wenig, was Gott uns da gegeben hat. Deswegen betet Paulus, dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchtet, dass wir sehen, was Gott uns geschenkt hat. Oder nehmt den aaronitischen Segen im Alten Testament, wenn die Priester beteten, dass er sein Angesicht leuchten lasse über uns. Was heißt das denn? Dass du mitbekommst in deinem Alltag, Gott schaut dich an, Gott schaut dich freundlich an, Gott schaut dich in seiner Liebe an und steht zu dir. Das gibt dir Stärke. Das gibt dir Zuversicht, dass sich nichts und niemand trennen kann von dieser Liebe. Wenn ihr übermorgen wieder Heiligabend feiert, dann seid fokussiert auf Jesus, dass er euch seine Liebe zeigt, dass seine Liebe euch berühren darf und festmachen darf. Könnte man viel zu sagen. Lass dich verändern in deinem Denken, Fühlen und Wollen. Und zwar lass dich von der Freude verändern. Das kriegen wir jetzt heute Morgen nicht mehr hin, aber die meisten wissen ja sowieso Bescheid, ich erinnere euch nur dran. Jakobus 1. Ihr seid in Schwierigkeiten? Bewertet die Situation neu. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Warum? Weil sie das Potenzial haben, euch zu helfen, geistig zu wachsen und zu reifen und in eurem Charakter Veränderung zu erleben. Diese Bibelstellen hast du oft, wo Paulus sagt, ich freue mich selbst in Schwierigkeiten, weil ich in diesen Schwierigkeiten Hoffnung habe, weil in diesen Schwierigkeiten mir der Geist Gottes gegeben ist, der mir zeigt, Gott hält und behält mich lieb. Könnte man viel zu sagen. Also in eurem Denken, lasst euch von der Freude verändern, bewertet sie neu. In euren Gefühlen, lasst euch verändern. Wir haben gesagt, Freude hat körperliche Auswirkungen. In eurem Verhalten, lasst euch verändern. In unserem Wochenspruch, freut euch am Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, geht es dann wörtlich weiter. Und eure Güte oder Lindigkeit lasset kund werden allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Diesen Bereich haben die hier ausgespart. Aber den finde ich wichtig. Wenn die Freude in deinem Leben drinnen steckt und deinen Charakter verändert, dann hörst du auf, ein negativer, kritisierender Mensch zu sein, der eben nur auf das Negative fixiert ist. Dann wird dein Charakter verändert, da kommt Güte. Luther hat übersetzt Lindigkeit. Zu seiner Zeit, das Wort gab es gar nicht bei ihm, aber er ist von Linde ausgegangen, Lindenblütentee, kennt er, ne? Hat eine lindernde Wirkung. Und er hat dieses Wort genommen, hat gesagt, ihr Christen in dieser Welt, ihr sollt wie Lindenblüten sein. Lindigkeit, Güte. Dass etwas abstrahlt von der Güte, von der Liebe und Freundlichkeit und Freude Gottes. Und in Kapitel 2 sagt er, ihr sollt wie Sterne am Himmel leuchten. Wie geht das? Indem ihr nicht mehr murrt. Lest euch das mal durch. Wenn Freude euer Leben verändert, dann hört ihr auf, bei den schwierigen Wegstrecken zu murren und zu klagen. Wenn ihr Gott lobt in diesen Situationen, dann seid ihr wie Sterne am Himmel. Und daran können sich andere Leute orientieren. Das hat eine missionarische Außenwirkung. Wir wollen nächstes Jahr hier in diese Stadt oder in dieses Dorf, in diese Gegend rausgehen, einladen für Jesus. Nicht mit Programmen, sondern mit uns, mit unserem Charakter. Dann geht es darum, dass Jesus durchscheint. Und ich habe auch vor einigen Wochen nochmal gesagt, diese Geschichten, wenn Paulus sagt, da sind die Leute in Mazedonien, die sind selber grottenarm, aber die sind so von Freude erfüllt, dass ich sie nicht abhalten konnte davon, von dem, was sie, besser gesagt, gar nicht hatten, noch abzugeben und eine Spende zu machen nach Jerusalem. Freiwillig, weil sie so erfüllt waren von Freude. Ich habe letztens erzählt, dass die Christen, die Hebräer-Christen, mit Freude den Raub ihrer Güter erduldeten, weil sie wussten, sie haben eine bessere Habe, Jesus. Und dann habe ich für mich erstmal innerlich gedacht, ja, okay, das ist eine gute Reaktion. Du wirst beklaut und du hast was Besseres, du fixierst dich darauf und du kannst dich freuen. Dann habe ich nochmal nachgelesen in einer anderen Bibelübersetzung, dann wird eigentlich deutlich, die einen sind im Gefängnis gelandet, und die anderen Christen haben sich dafür entschieden, denen im Gefängnis treu zur Seite zu stehen. Das heißt, die wurden nicht einfach nur beklaut, sondern die standen vor dieser Entscheidung. Wenn wir uns jetzt zu den anderen Christen stellen, dann kann es passieren, dass wir enteignet werden. Leute, wir können doch einfach nur für die beten, ne? Wir müssen ja nicht direkt öffentlich sagen, wir gehören dazu und die gehören zu uns. Und die haben dann gesagt, freiwillig haben die sich entschieden zu sagen, nein, wir stellen uns zu den Geschwistern im Knast und haben dann mit Freuden erduldet, dass die Konsequenz auch auf dem Fuße folgte. Sie wurden enteignet. Dann dachte ich, ja, das ist nochmal eine Nummer härter. Und das haben die nicht mit verbissenen Gesichtern gemacht, weil das unsere Pflicht ist, sondern mit einer Leidenschaft, weil Jesus in ihren Herzen wohnte, mit einer Realität, von der ich mir wünschte, dass das wieder in unser Leben reinkommt. Davon könnten wir jetzt noch viel erzählen, mache ich jetzt nicht mehr. Ihr seid ja selber, ihr kennt das ja alles. Ich wiederhole nur. Wenn ihr dann mal nachschaut, nehmt mal das letzte Kapitel im 1. Chronikerbuch. 1. Chronik 29. David darf den Tempel nicht bauen, sammelt aber jetzt Gold, Silber und alles, was gut wäre für einen Tempel, damit sein Sohn bauen kann. Und dann hast du den Eindruck, 1. Chronik, am Ende, der ist völlig aus dem Häuschen. Wow, Gott, die geben freiwillig und so viel, ständig, freiwillig geben die, so viel. Warum? Weil die freuten sich. Freude am Herrn setzt was frei. Da kommt Dynamik, da kommt Leben in unser Leben. Und ihr merkt, bei den Hirten auch angefangen. Sie freuten sich und sie konnten ihren Mund nicht halten. Sie fingen an zu erzählen. Willst du Freude haben, dann empfange. Und dann gib weiter, wenn du das Ding nur für dich behältst, dich in deinem stillen Kämmerlein freust, schmunzelst unter der Decke, dann wirst du das Lächeln aus dem Gesicht verlieren. Das ist wie beim Toten Meer. Das Wasser kommt aus dem See Genezareth. Der See Genezareth ist voller Fische. Im Toten Meer findest du keinen Fisch. Ist tot. Warum? Weil dieses Meer keinen Abfluss mehr hat. Verdunstet und am Ende bleibt das Salz über. Wenn du nicht mehr weitergibst, die Freude, die Gott in dein Leben hineingibt, dann bleibst du am Ende ohne Freude. Vielleicht ist das unser Problem. Okay, ihr seid noch wach, nur ein Punkt. Rede mit dem, der aus Wasser Wein macht. Klingt das vielleicht ein bisschen, was will er damit sagen? Wenn du den Philipperbrief weiterliest, freu dich, kommt der nächste Begriff, sorg dich nicht. Sondern alle Dinge mit Bitten und Flehen, mit Danksagung, sag Gott. Er ist da und er sieht dich und er weiß, was du brauchst. Sorg dich nicht. Rechne mit seiner Gebetserhörung. Rechne damit, dass er eingreift und handelt. Haben wir in den Tagen eine ganze Menge erlebt. Und ich hoffe, dass wir in einer Woche, wenn wir erlebt Gottesdienst haben, davon hören. Er handelt, wenn wir beten. Rede mit dem, der Wasser zu Wein macht, ist diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Das Johannesevangelium ist uns geschrieben, damit wir an Jesus glauben. Und im Johannesevangelium sagt Jesus immer wieder, ich bin gekommen, euch Leben, die Fülle zu geben. Ich sag mal, Mega-Leben, ne? Nicht nur ein bisschen. Und das erste Wunder, das er tat, waren aus über 600 Litern Wasser richtig guten Wein zu machen. Fett. Wo der Speisemeister sagte, wie bist du denn drauf? Jetzt sind die Leute schon halb betrunken und jetzt kommst du mit dem guten Wein. Und manche haben dann echt Probleme zu sagen, was will er denn damit sagen, Jesus? Wasser, Wein, Luxus, Wunder? Nein, das ist dieses erste Wunder, wo er deutlich macht, ich möchte wirklich Freude in euer Leben bringen. Diese Hochzeit, was Lebensfreude bedeutete, wo es um Feiern gehen sollte, um Gemeinschaft. Und wo er dann aus 600 Liter Wasser Wein macht, macht er deutlich, das möchte ich. Ich möchte Freude in euer Leben bringen. Und ich möchte euch zu Freudenträgern machen in dieser Gesellschaft. Und jetzt sage ich, Herr, von Natur habe ich die Freude nicht. Und dann hat er mir Mut gemacht und gesagt, komm, bring einfach das Wasser. Wasser habe ich. Und dann darf ich erleben, dass Jesus aus Wasser Wein macht. Für andere. Und das darfst du erleben. Und das hoffe ich, erleben wir miteinander, dass er aus uns, die wir nur Wasser haben, Wein macht, damit andere berührt werden von der Gegenwart Jesu im neuen Jahr hier in Kirchlengern. Bin gespannt, wie er es tut, bin mir aber sicher, dass er was tut und möchte jetzt mit Jesus noch reden. Und lieber Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du nicht müde wirst, mit uns immer wieder jedes Jahr neue Weihnachten zu feiern. Wo wir immer schon meinen, wir kennen die Geschichte und wo uns viele Dinge gar nicht mehr berühren. Und doch willst du uns wieder neu berühren, auch in diesem Jahr. Und ich möchte dich ganz herzlich bitten in den nächsten Tagen, dass wir offene Herzen haben. Dass die Sehnsucht, die unser Leben treibt, dass wir sie wieder neu ausrichten auf eine Sehnsucht nach dir. Denn du hast gesagt, du bist das Brot, das uns satt macht. Du bist das lebendige Wasser, das uns wirklich den Durst unserer Seele stillt. Und so schenke uns diese Freude, die nicht nur unser Innerstes erfüllt als Seele, sondern auch Auswirkungen hat auf unseren Körper. Freude, die uns freisetzt, dass wir wieder in Bewegung kommen. Ich danke dir, dass du hier bist, um uns zu dienen. Und ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die sich diesen Dienst gefallen lassen und die fähig werden, von dem weiterzugeben, was sie empfangen haben. Segne diesen Tag, segne weiter unser Miteinander. Segne die Woche, die vor uns liegt, mit all dem, was an Möglichkeiten drin ist, auch an missionarischen Veranstaltungen, an Gottesdiensten weltweit. Offenbare du dich und rette Menschen. Amen.